Was hat Karriere mit deinen Werten zu tun? Und wie wir bei Neurolungenen Netzwerk das rausfinden im Workshop Karriere, das erfährst du in dieser Folge bei Herz-Hirn-Haltung.
Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Pritschinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Bei Neurologen im Netzwerk gibt es ja das Mentoring-Programm, was ich leite. Das geht ja für ein Jahr und wichtige Säulen sind einmal die Mentoring-Beziehung zu der Mentorin. Aber unterstützend gibt es eben noch 3 verschiedene Workshops. Die sind 2,5 Stunden lang. Die sind dann alle paar Monate, ne? Also halt weniger als einmal im Quartal. Und da geht es dann um Zeitmanagement, da geht es um Konflikte und da geht es um Karriere- und Potenzialanalyse. Das ist natürlich total kurz, also an der RWTH Aachen und auch fürs Mentoring-Programm der Medizinischen Fakultät in Hannover habe ich diesen Workshop dann über einen ganzen Tag gegeben. Da ist das natürlich ausgefeilter und da ist dann halt mehr Raum und Zeit auch für Austausch und für gemeinsame Strategieentwicklung. Aber Kern dieser Workshops ist immer, was sind meine Werte und was ist meine Vision? Da ist ja schon diese Frage, was ist Karriere für mich? Wie möchte ich arbeiten? Das ist ja schon ein Riesenthema, da kann man sich ja schon ewig drüber unterhalten, weil für jeden Karriere ja auch schon wieder was anderes ist, ne? Der eine sagt, ja, Karriere ist halt nur, wenn ich hier auf dem Chefarztsitzel lande. Und der nächste sagt, also Karriere ist für mich, wenn ich irgendwie ein gutes Einkommen habe und ziemlich viel Zeit nebenbei. Ne, das ist natürlich schon total unterschiedlich. Und um da jetzt mal so ein bisschen hinzugehen, starte ich eigentlich mit so einer Visionsübung immer. Und da frage ich die Leute dann so, hey, komm, es ist jetzt der Tag deiner Verrentung. Du schaust also zurück auf ein bewegtes Berufsleben. Meistens sage ich dann noch so, hey, Bill Gates hat sein komplettes Stiftungsvermögen ausgeschüttet an dich. Also du hast Geld ohne Ende. Du kannst machen, was du willst. The sky is the limit. Und dann, was ist da passiert? Was ist da passiert in diesem Berufsleben? Ne? Welche Meilensteine gab es? Welche Ereignisse? Welche Wendungen sind da bedeutsam, sodass du die jetzt in deiner Abschiedsrede erwähnst? Ne? Wer ist da? Wer kommt da hin? Sind da die Celebrities oder sind da irgendwie ganz enge Vertraute? Und was ist da drin vorgekommen? Was inhaltlich ist da irgendwie, hat man was Cooles gefunden? Hat man irgendeine tolle Entdeckung gemacht? Man hat irgendwie eine Leitlinie mit bearbeitet oder man hat irgendwie eine neue Therapie erfunden oder auch man hat einfach viele Leute ausgebildet. Man hat da starke Bindungen, die sagen alle so, wow, also hier, da habe ich so viel gelernt oder man hat so viel Freiheit gehabt, hat was auch immer. Also was kommt da drin vor? Und der Austausch darüber ist mir total wichtig. Und dann frage ich immer, okay, was ist denn da passiert? Also was für Bilder sind da im Kopf aufgekommen? Was für Emotionen gab's? Was für Körperempfindung? Was ist da passiert? Und das erstmal so in Einzelarbeit, denn damit das nicht ausufert und so ein bisschen handhabbarer wirkt in so einem Workshop, sage ich dann, okay, 3 Mikroereignisse und dann 10 Minuten Austausch im Paar. Und wenn man das dann wieder zusammenfügt, dann kommen da total viele schöne und interessante Dinge dabei raus, die dann auch nochmal in der Gruppe so ein bisschen möglich machen, so über den eigenen Tellerrand und über den eigenen Horizont zu blicken. Und deswegen mache ich diese Übung auch so, mit dieser Bill Gates Story da noch drum, weil wir ja oft in dem, was wir uns so wünschen, doch sehr von den Möglichkeiten, also von den Möglichen beeinflusst sind. Also wir denken oft gar nicht so groß, wie es groß sein könnte. Die Größe der Vision ist oft klein. Und da will ich so ein bisschen so einen Crack in die Schale des Möglichen irgendwie brechen und sagen, oh, vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Vielleicht ist da noch was möglich, was du dir bis jetzt noch gar nicht vorstellen konntest tatsächlich. Wenn ich so auf die Frauen schaue, dann sind die Frauen da oft noch mal viel bescheidener und viel mehr down to earth. Und dabei, ja, sind die Optionen ja limitless, wie man so schön sagt. Und dafür möchte ich an der Stelle immer so ein bisschen sensibilisieren und sagen, hey, das geht noch viel größer vielleicht. trau dich, so verlass die sichere Zone. Was dann als nächstes kommt, ist ja die Wertearbeit. Ja, Werte, Werte, Werte. Und super spannend fand ich halt aus dem Interview mit der Kim Dede, Karrierecoach für Frauen. Ich fütze hier den Link in den Shownotes, dass sie sagt, dass die Frauen, mit denen sie arbeitet, also halt Finanzen, Beratung, Business, dass sie so Ende 20, Anfang 30 sind und sich halt in der Phase schon fragen, ich habe das und das erreicht und zahlt das jetzt auf meine Ziele ein, kann ich damit das Leben führen, was ich gerne leben möchte? Und die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind älter, die sind 38, 42, so diese Schiene. Ich glaube, dass das ganz spezifisch in der Medizin ist, dass wir einfach so lange in diesen Ausbildungsschleifen hocken und da erst ein Medizinstudium, dann die Assistenzausbildung, dann noch eine Weiterbildung und noch eine Weiterbildung und dass wir uns da immer mit relativ fremden Möhren vor der Nase halt beschäftigen und da gar nicht so sehr in die eigene Frage kommen, was will ich? Und da hilft die Wertearbeit an. So, jetzt soll man da nicht sitzen und sagen, so, weiß ich jetzt auch nicht, Werte, keine Ahnung, sondern da geht man in der Regel mit Blättern vor. Es gibt auch ein Online-Tool, man kann einen Online-Wertecheck machen und das ist natürlich nur die halbe Miete, weil das braucht Zeit, ne? Also so eine Wertearbeit braucht Zeit, aber man startet halt mit so einer Liste von Werten, dann stehen da 100 Werte drauf oder ne, dann steht da drauf, mir ist Disziplin wichtig, mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist Entwicklung wichtig, mir ist Gerechtigkeit wichtig, Gesundheit, Humor, Hilfsbereitschaft, Konstruktivität, Wohlwollen, Zugehörigkeit, Zuverlässigkeit, aber auch Unabhängigkeit, Sicherheit, Freiheit, pipapo. So, und dann versucht man das so ein bisschen einzudampfen und sagt dann aus so einer Liste von 100, ich sag den Leuten dann immer, guckt es an, liest es gar nicht so ganz speziell, sondern lass dein Auge schweifen und nimm die Werte auf, die dich wirklich ansprechen. Weil es funktioniert erstaunlicherweise. Wir haben so eine hohe Lesekompetenz. Unser Auge bleibt dann schon an dem hängen, das irgendwie mit uns redet. Und das ist dann schon mal ein guter Anfang. Und mit denen, die nimmt man sich dann raus und verdaut die immer wieder. Also eigentlich dauert so Wertearbeit, kann man auch mal gerne 2 Wochen machen. Dann nimmt man sich das hin und geht da immer wieder dran vorbei, nimmt mal 12 Stück und sortiert die. Also sagt, das ist mir hier ein ganz hoher Wert und kann die dann auch so gegeneinander abwägen. Also im Zweifel zwischen diesen 2 Werten. Wenn ich mich nur für einen entscheiden kann, für welchen würde ich mich dann entscheiden? Und so kann man dann die Werte miteinander ranken und sagt, gut, ich habe jetzt hier 3 Werte, die die höchsten für mich sind. Und das ist dann ja schon mal die erste spannende Erkenntnis. Das muss ja nicht immer gleich sein, ne? Also für mich ist Freiheit, Kreativität, aber auch ja Wohlwollen ein wichtiger Wert für mich. Und jetzt aber die nächste Frage ist dann, wie lebe ich diese Werte? Eine Erkenntnis für mich war, ich habe mal dann so eine Wertearbeit in einem Coaching gemacht, das war ein Berufungscoaching, also da ging es jetzt nicht um eine Berufung für einen Lehrstuhl, sondern da ging es wirklich um eine Berufung im Sinne von, wie finde ich hier so meinen Sinn- und Purpose-Job? Mit der Anke Spori habe ich das gemacht. Also die hat das mit mir gemacht, so rum. Und da war dann so, ja, mein größter Wert ist Freiheit. Ja, und wo lebe ich den? War halt einfach nicht der Fall in meinem total eingekasperten Leben, was halt irgendwie so im Minutentakt verplant war. Und das hat mir dann doch irgendwie so zu denken gegeben und ja, hat dann die Weichen dafür gestellt, mich da anders aufzustellen und nochmal anders irgendwie über meine Werte und wie lebe ich meine Werte nachzudenken. Das sind dann so Erkenntnisse, die man da haben kann. Da ist es halt jetzt so, dass diese Werte ja tatsächlich völlig unabhängig von der Strategie sind. Also zum Beispiel, wie und wo lebe und erlebe ich Freiheit. Ne, da war das jetzt bei mir, so an der Uni jetzt zum Beispiel, dass halt diese Struktur der Kurzfristigkeit, der befristeten Verträge, das habe ich nicht als nachhaltig erlebt. Ich fand das doof, dann immer neue Leiter einzuarbeiten, dann gehen die, also das hat mir irgendwie keine Lust gemacht auf so, wie ich arbeiten möchte. In einem anderen Workshop, da war dann halt eine junge Wissenschaftlerin, die dann sagte, also ich finde Wissenschaft und dieses ganze System, ich finde es so geil. Ich kann da machen, was ich will und was ich spannend finde. Und diese kurzen Vertragslaufzeiten, so hey, das ist part of the game, das juckt mich gar nicht, das tangiert mich nicht. Ne? Also deswegen, da kann das halt auch völlig unterschiedlich sein, wie ein ähnlicher Wert dann tatsächlich umgesetzt wird. Genau, und wenn man so ein bisschen so eine Vision hat, also sowas Plastisches und dann halt nochmal mit den Werten da ganz konkret für sich gefunden hat, was ist mir denn so im Kern wichtig, dann kann man halt so ein bisschen hingehen, okay, was gibt's denn dann für Optionen, was gibt's für konkrete Strategien, wie kann ich da meine Karriere irgendwie weiter bearbeiten. Was mir nochmal so konkret wichtig ist, sind so organisationssoziologische Aspekte. Und da gibt's für mich so das Biotopmodell. Und das Biotopmodell fragt so ein bisschen, bin ich ein Frosch oder bin ich ein Dromedar? Wenn ich ein Frosch bin, dann fühle ich mich naturgemäß am wohlsten in einem Teich. Ist irgendwie kein Wunder. Analog fürs Dromedar in der Wüste. Findet Camille cool. Wenn jetzt aber der Frosch in der Wüste ist, dann ist das für den Frosch schwierig, weil der braucht ja Wasser. Und jetzt kann der Frosch natürlich in der Wüste alles geben. Der kann stundenlang arbeiten, der kann noch eine Weiterbildung machen, noch eine Weiterbildung, noch eine Weiterbildung und kann da auch ganz viel Verbandsarbeit machen und jede Menge Dinge anstoßen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Frosch jetzt aus einer Wüste eine Oase macht, ist halt nicht ausgeschlossen, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anstrengender Weg. Wenn der jetzt einen Weg findet, stattdessen in den Teich zu hupsen, dann sagt er auf einmal so, Wahnsinn, hier muss ich mich ja gar nicht anstrengen, hier läuft alles, es tut mir gut. Was ist passiert? Das ist natürlich eine völlig neue Erfahrung, wenn dann halt ein Frosch, der halt da ewig in der Wüste war, dann plötzlich in den Teich kommt und sagt, passt ja für mich. Ne? Und genau so darf man auch nochmal auf die Arbeitswelten gucken. Denn jemand, der jetzt sagt so, für mich ist es ein ganz hoher Wert, Kontinuität und eine örtliche Stabilität zu haben. Ich möchte eine Familie gründen. Ich bin hier örtlich vernetzt. Ich habe Familie am Ort. Ich möchte mir ein Häuschen kaufen und ich will dann auch nicht mehr umziehen. Für den ist natürlich so ein Unisystem, wo halt ewig mit diesen befristeten Verträgen halt rumtaktiert wird. Vielleicht nicht das richtige Biotop. Kann es natürlich sein, habe ich ja schon erwähnt, ne? Muss aber nicht. Und dann darf man mal nachdenken, wenn das so ist, ob dann das System, in dem ich gerade danach nach meinen Werten suche, ob die halt zusammenpassen. Hier will ich nochmal so auf diese drei Gesundheitsmarktsektoren eingehen. Wir sind ja am besten bekannt mit dem ersten Gesundheitsmarktsektor, weil wir da ausgebildet werden. Was ist der erste Gesundheitsmarktsektor? Das ist Krankenhaus, Praxis, alles, was von der gesetzlichen Krankenkasse und was von der privaten Krankenkasse finanziert wird, ist der erste Gesundheitsmarkt. So. Dann haben wir aber noch den zweiten Gesundheitsmarkt und das ist ja der, der zunehmend wichtiger wird. Das sind halt privat bezahlte Gesundheitsdienstleistungen, Privatpraxen, irgendwie Innovationen über Apps und so weiter und so fort. Und das ist ja was halt massiv wächst, weil wir ja merken, dass die Kapazität im ersten Gesundheitsmarkt überhaupt nicht ausreicht, dass die Leute, die da gerne Zugang hätten, den Zugang oft nicht in der Zeit bekommen, wie sie ihn gerne hätten. Und die können, und das ist natürlich eine soziale Entscheidung, weichen dann natürlich aus auf den zweiten Gesundheitsmarkt. Wenn da eben das Angebot ist, hier ist das, was du haben möchtest, kriegst du jetzt halt sehr viel zeitnah, dann ist das natürlich gerne genutzt. Ne? Folglich ist das natürlich ein Sektor, der boomt und der natürlich dann halt auch als Arbeitgeber interessant wird. Insofern, wenn wir dann mal das Krankenhaus und die Praxis als Idee und Arbeitsmarkt verlassen, dann gibt es eigentlich wahnsinnig viel, was man dann alternativ machen kann, wo man seine ärztliche Expertise, seine sonstigen Expertisen und Kompetenzen irgendwie auch als Arbeitnehmer, vielleicht sogar als Gründerin irgendwie anwenden kann. Und dann gibt es tatsächlich auch noch den dritten Gesundheitsmarkt. Das sind so gemeinwohlorientierte Stiftungen zum Beispiel, die irgendwelche Gesundheitsdienstleistungen anbieten, die dann aber nicht zwangsläufig von denen, die es bekommen, bezahlt werden müssen. Da ist jetzt als Beispiel die Hirnstiftung. Das ist ja eine Stiftung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die sich darum kümmert, Telefonsprechstunden anzubieten, wo dann Experten am Telefon sitzen, wo Angehörige anrufen können, die halt keinen Termin beim Facharzt bekommen und die dann trotzdem qualifizierte und auch fallspezifische Aussagen bekommen von diesen hochrangigen Experten, die sich darum kümmern, tolles Infomaterial zu entwerfen und da so ein bisschen in die Bresche zu schlagen, wo halt auch der zweite Gesundheitsmarkt drin ist, aber halt eben mit so einer Gemeinwohlorientierung. Und das sind natürlich auch total interessante Arbeitgeber. wo man auch hin kann. Ne? So, das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass halt ja eben Strukturen das Arbeitsgefühl beeinflussen. Dazu unterscheidet man in der Organisationssoziologie zwischen Formalität und Informalität und Schauseite und Hinterbühne. Und wenn wir jetzt so eine Großorganisation haben, wie ein Universitätsklinikum, dann haben die ein Bild, was die nach außen hin repräsentieren wollen. Zuverlässig, kompetent, Maximalversorger, hier gibt es Spitzenmedizin, Und in der Formalität haben die ja Abfolgen. Die Institute sind einzeln. Wir haben halt verschiedene Lehrstühle. Die Finanzierung kommt vom Land und von den Krankenkassen. Also wir haben halt bestimmte formale Rahmenbedingungen, die das Leben in dieser Organisation prägen. Und das ist ja festgelegt. Und gleichzeitig gibt's aber halt auch eine Informalität. Also wir brauchen diese Informalität auch, um Probleme zu bearbeiten, die wir mit der Formalseite nicht lösen können. Denn die Formalseite schafft Regeln, das ist super, aber sie schafft auch Unregelbares oder Widersprüchliches oder Ähnliches. Und dann kommt die Formalität und sagt, ich habe da hier so einen Bypass. Wenn das dann rauskommt, ist das manchmal problematisch, aber ohne die Informalität und dieses, ja, ich regel das jetzt mal, obwohl das hier ungeregelt ist, würde nichts gehen, da wird sich die Organisation ausbremsen. Ne? Und da ist es dann so, das kennt jeder, ich muss halt am Krankenkassenantrag, muss ich jetzt die Häkchen genau so setzen und dann wird der bewilligt. Und wenn ich die anders setze und der Kasus aber gleich ist, wird er abgelehnt. Ja, und dann kommt dann natürlich auch sowas wie bei diesem Lebertransplantationsskandal, dass da Wirklichkeit auch gebeugt wird. Und da ist halt eben die Frage, wie viel Beugung ist dann in Ordnung und wie viel ist dann Betrug? Das ist jetzt ein anderes Thema, ne? Wir haben halt die Schauseite, die sagt, wir sind ganz toll, bla bla bla, Maximalversorgerkompetenz. Und zum Beispiel Siegel, familienfreundliche Hochschule, mein persönlicher Favorit. Und auf der Hinterbühne wissen wir, gerade wir Frauen wissen es sehr gut, nee, also von familienfreundlich, Pustekuchen, ne? Kannst du dir wirklich mal knicken. Wir haben sehr hierarchische Systeme, wir haben sehr viel Leistung, wir haben sehr viel Präsenzkultur. Wenn du nicht quasi mit dem Chef Golf spielen gehst, dann kannst du dir hier deine wissenschaftliche Karriere knicken. Jetzt mal so ganz böse gesprochen. Das sind dann eben so Momente auf der Hinterbühne, die wir irgendwie halt betrachten dürfen oder Phänomene und das gibt uns halt Worte dafür, wie wir diese ganzen Phänomene, die dann teilweise auch als widersprüchlich und als, naja, bigot oder zynisch irgendwie wahrgenommen werden, halt einfach erstmal beschreiben können. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass ich meine Werte kenne, weil wenn ich jetzt sage, so, ey, ich bin halt ein total wertebasierter Mensch, ich halte es total schwer aus, wenn ich da so Brüche und Diskrepanzen zwischen der Außendarstellung und dem tatsächlichen Erleben habe, ja, dann brauche ich ein anderes Biotop. Dann brauche ich entweder ein dickes Fell oder halt eben eine ganz kleine Praxis, wo ich mit dem Inhaber irgendwie per Du bin und da einfach gar nicht so viel Culture Clash ist, jetzt als Beispiel. Ne? Und das sind so, ja, übergeordnete Ideen und Gedanken nochmal, die man sich immer mal wieder vor Augen führen sollte. Und dieses Thema mit den Werten ist ja auch so, ja, hey, das kann ich mal alle 2-3 Jahre, vielleicht alle 5 Jahre oder vielleicht immer mal wieder vor irgendeinem Karrierewechsel, vor irgendeinem Meilenstein oder nach einem Meilenstein halt nochmal wieder machen und mal prüfen, so, hey, hat sich das gewandelt? Ist es noch aktuell? Brauche ich vielleicht jetzt was ganz anderes? Ist es mir jetzt aufgefallen in der Kinderphase, dass mir alte Werte, die mir wichtig waren, jetzt gar nicht mehr so wichtig sind und mir andere Werte stattdessen wichtig sind. Also das kann man immer mal wieder überprüfen und immer wieder für sich mal beantworten. Zahlt das, was ich tue, noch auf das ein, was ich wirklich möchte und mit dem ich innerlich verbunden bin? Und wenn du da sagst, wow, das ist total gut, das muss ich mir unbedingt mal überlegen, aber irgendwie alleine, puh, nee, kriege ich das nicht hin. Da brauche ich irgendwie einen Sparringspartner, um mir das nochmal zu überlegen. Dann weißt du, wo du mich findest und wenn du einen ähnlichen Workshop für deine Organisation einkaufen willst, ich bin da. Also viel Spaß beim selber Erkunden. Lass mir deine Erkenntnisse gerne da. Ich bin gespannt.